Heute ist Ostern. Oder doch Pfingsten. Genau, manche wissen es ja, wir gehören offiziell zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Manche sagen auch Bund Fauler Pastoren. Wir sind Pfingstler. Und einer dieser Pfingstler, der hat vor einiger Zeit mal gesagt, ich bin Pfingstler, aber ich bin auch Östler und Weihnachtler. So, Pfingsten ist nicht unser wichtigstes Fest, aber Pfingsten ist ein wichtiges Fest. Und ich freue mich immer wieder, dass irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, unser Jahr einzuteilen in so Zeiträume. Und dass es eben Weihnachten gibt, wo wir ganz besonders dran denken, dass Jesus gekommen ist. Ob Weihnachten nun der Termin war, an dem Jesus wirklich geboren wurde oder nicht, ist nicht das Entscheidende, sondern das Wichtige ist, dass Jesus geboren ist und dass wir dran denken. Und ob Jesus nun an einem Freitag gekreuzigt und einem Sonntag unserer Zeitrechnung jedenfalls auferstanden ist oder wie wir die Zeitrechnung da haben wollen, ist nicht so furchtbar wichtig. Und dass irgendwann mal die christlichen Leiter beschlossen haben, das Osterfest an dem Mond festzumachen und eben nicht so, wie die Juden das machen an ihrem Kalender halt. Da kann man sich jetzt drüber ärgern oder nicht. Aber wichtig ist, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind und dass wir uns darüber freuen, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und heute ist so ein Fest. Ich weiß, ich habe vor einigen Jahren mal euch ein Video vorgespielt, wo Leute interviewt wurden, was Pfingsten eigentlich ist und wo wir, ihr könnt es ja mal heute vielleicht in eurem Bekanntenkreis versuchen und die Leute fragen, was am Pfingsten eigentlich gefeiert wird. Und da werdet ihr sicher ganz interessante Antworten bekommen. Ich weiß ja nicht, was wir für Antworten bekommen würde, wenn ich hier fragen würde, aber das lassen wir jetzt heute auch bleiben. Ihr seid auf jeden Fall, habt eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen und die Antwort zu bekommen. So, lasst uns miteinander in der Bibel was lesen. Wenn du deine Bibel in Papier oder elektronisch dabei hast, dann schlag gerne auf. Apostelgeschichte Kapitel 2. Ich lese fast das ganze Kapitel, aber ich überspringe dazwischen immer wieder ein paar Verse. Und genau, lade euch ein, mit mir zu lesen. Apostelgeschichte 2, wir fangen an beim Vers 1. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Und dann werden die ganzen Sprachen so aufgezählt. Das ersparen wir uns jetzt. Und wir lesen weiter im Vers 13. Doch manche spotteten auch. Die sind nur betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu, hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Und wir lesen weiter im Vers 36. So soll nun jeder Mann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Es heißt hier, am Pfingsttag waren alle beieinander. So, Pfingsten war ein jüdisches Fest. Das hieß nicht Pfingsten, das hieß Shavuot. Und dieses Shavuot-Fest, das heißt eigentlich Wochenfest, wurde 7 Wochen nach Pessach gefeiert. Und deswegen ist Pfingsten der 50. Tag. Griechisch Pentecoste Hemera. Also Pentecoste, daher kommt im Englischen Pentecost oder im Deutschen eben Pfingsten. Und so hat das Fest seinen Namen bekommen. Aber was wird da nun eigentlich gefeiert? Und man könnte jetzt noch was darüber sagen, was die Juden gefeiert haben, aber das soll uns jetzt heute mal nicht so interessieren. Die Frage ist, was feiern wir? Warum feiern wir Pfingsten? Jemand hat mich kürzlich gefragt, warum gibt es am Pfingsten eigentlich 2 Feiertage? Ja, man hätte ja auch nur einen machen können. Aber da hat offensichtlich jemand gedacht, naja, Pfingsten ist so wichtig, da machen wir nicht einen, da machen wir 2 Feiertage. So wie Ostern und so wie Weihnachten. Und es wird gefeiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Manche sagen, es wird gefeiert, die Gründung der Gemeinde. Das hat auch damit zu tun, aber eigentlich geht's am Pfingsten um den Heiligen Geist. Lasst mich ganz kurz vorher was zu diesem Geist sagen. Spätestens seit dem Film Ghostbusters denken die Leute bei Geister an seltsame Dinge. Vielleicht denkst du bei Geister auch an irgendwas spooky, an irgendwas Seltsames, an irgendwas Unheimliches. Aber der Geist, von dem wir hier reden, das ist nicht so ein Geist wie, keine Ahnung, eben wie bei Ghostbusters oder wie wir vielleicht, wovor wir vielleicht Angst haben oder so. Der Heilige Geist, so wird uns in der Bibel gesagt, ist Gott selbst. Und ich fasse das immer gern so zusammen, der Heilige Geist ist Gott in uns. So, dieser Heilige Geist, dieser Gott, der in uns wohnt, den feiern wir an Pfingsten. Wir haben das heute schon gehört, wie Petrus das gesagt hat. Das ist das, was der Prophet Joel vorhergesagt hat, wo Gott sagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. So, der Heilige Geist, der steht zur Verfügung, sage ich jetzt mal. Der ist greifbar für uns, der ist erfahrbar für uns. Und ich möchte heute der Frage nachgehen, und so habe ich auch meine Predigt genannt, wozu Pfingsten? Wozu Pfingsten? Und ich möchte so anfangen, dass ich uns erstmal 3 Arten von Menschen vorstelle. Paulus präsentiert uns diese 3 verschiedenen Sorten von Menschen im 1. Korintherbrief. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, da redet er von natürlichen Menschen. Das sind Menschen, die ihr Leben in eigener Regie führen, die nicht erlöst sind, die letztendlich keine wirkliche Beziehung zu Gott haben. Die nennt Paulus die natürlichen Menschen. Und er sagt, diese natürlichen Menschen, die bekommen gar nichts mit von dem, was Gott tut. Ein paar Verse weiter, in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 3, da redet Paulus von fleischlichen Menschen. Fleischliche Menschen, so kann man aus dem Zusammenhang entnehmen, sind Menschen, die zwar ein Leben mit Jesus angefangen haben, die Vergebung ihrer Schuld empfangen haben, aber die sich trotzdem nicht Gott ganz hingeben, die sich nicht von Gottes Geist ganz regieren lassen. Die nennt Paulus fleischliche Menschen. Und dann gibt es schließlich Menschen, die nennt Paulus geistlich. Das sind Menschen, die ihre Erlösung empfangen haben und die sich dem Heiligen Geist öffnen und unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, so wie es in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1 sagt. Und das, was wir in der Bibel feststellen, ist, dass Gott eigentlich möchte, dass wir alle geistliche Menschen sind. Geistliche Christen ist eigentlich doppelt gemoppelt, geistliche Menschen. Das ist der wünschenswerte und eigentlich der normale Zustand eines Christen. Und das hat mit Pfingsten zu tun. Lass mich vielleicht ganz kurz so einen Rückblick machen. Im Alten Testament, da war es so, dass nur ein paar wenige Leute von Gott den Heiligen Geist bekommen haben. Es waren meistens die Propheten oder Leute wie in Mose oder so, durch die Gott dann geredet hat, durch die Gott irgendwas getan hat. Und während des ganzen Alten Testamentes, man sieht es an den Gesetzen, die Gott da erlassen hat und so, da könnte man ganz, ganz viele Aspekte dazu anschauen, was heute alles zu weit führen würde, aber da hat Gott immer nur zu Einzelnen geredet und diese einzelnen Menschen hat er gebraucht, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann sagt Jesus, dann kommt Jesus, lass mal so anfangen, dann kommt Jesus. Und was war bei Jesus? Über Jesus wird gesagt in Apostelgeschichte 10, Vers 38, in der Predigt, die Paulus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hält, da sagt er, Apostelgeschichte 10 ist Petrus im Haus von Cornelius, so war's. So, und da sagt Petrus Folgendes, und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. So, über Jesus wird jetzt hier gesagt, Jesus war mit dem Heiligen Geist erfüllt, gesalbt. Und er sagt, ihr wisst es. Er redet hier von Menschen, die offensichtlich mitbekommen hatten, dass Jesus gewirkt hat. So, das war allgemeines Wissen, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt war. Und als Jesus gegangen ist, da sagt er zu seinen Jüngern was ganz Interessantes. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Kurz bevor er diese Erde endgültig verlassen hat, sagt er zu seinen Jüngern, also Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. So, Jesus sagt er jetzt hier nicht, aber ich habe meinen Dienst getan unter der Salbung des Heiligen Geistes, geprägt vom Heiligen Geist, geführt vom Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist. Und wenn ihr jetzt in meine Fußstapfen tretet und von mir Zeugnis ablegt und den Menschen was von mir erzählt, dann tut ihr das bitte genauso wie ich das auch getan habe, unter der Führung des Heiligen Geistes, unter der Leitung mit der Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und bleibt in Jerusalem, bis ihr diese Ausrüstung bekommen habt. Hier wird von der Taufe geredet. Wir werden heute an verschiedenen Stellen nochmal mit der Taufe Kontakt haben, sage ich jetzt mal. Taufe ist zunächst mal ein griechisches Wort, was hier steht, was nicht notwendigerweise einen religiösen Zusammenhang hatte, sondern Taufen hieß einfach etwas untertauchen, und zwar vollständig untertauchen. Man benutzte das auch zum Beispiel von versunkenen Schiffen, die eben vollkommen untergetaucht waren, oder es hat was zu tun mit Überschütten, Überhäufen, etwas überfluten. So. Das ist das, was das Wort Taufe eigentlich heißt. Wir würden heute vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, früher hat man Hemden zum Teil selbst gefärbt, hat dann vorher so Schnüre drumherum gemacht und das nannte man dann Batik. Gibt's das noch? Oder ist das wieder? Ja, alles kommt wieder. Genau, und das wäre sowas wie Taufen. Man tauft das Hemd, man taucht es unter und das Hemd saugt sich voll mit dieser Flüssigkeit. Und davon redet Jesus im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Nun, der Heilige Geist, habe ich gerade gesagt, ist weder ein Gas noch eine Flüssigkeit. Aber es ist ein Bild, was Jesus verwendet und was die Bibel verwendet, um uns was deutlich zu machen. Nämlich, dass dieser Heilige Geist, dieser Gott, der in uns wohnen will, der soll uns ganz durchdringen. Und das Bild, was man sich da vorstellen könnte, wäre so ein Schwamm. Wir wären in dem Fall der Schwamm und der Heilige Geist, Gott, erfüllt uns. Und egal, was du mit diesem Schwamm machst, da tropft immer Wasser raus. Das, was in diesem Schwamm drin ist, das kommt immer raus, vor allem dann, wenn es Druck gibt. Und das ist das, was Jesus von uns möchte. Er möchte, dass wir erfüllt sind mit Gott. Er möchte, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und für diejenigen, die sich in der Bibel schon ein bisschen besser auskennen, sei am Rande noch gesagt oder mal die Frage gestellt, hatten die Jünger denn bis zum Pfingsttag keinen Heiligen Geist? Und das Interessante ist, dass es in Johannes Kapitel 20, Vers 22, also das ist nach der Auferstehung, aber vor Pfingsten, da begegnet Jesus seinen Jüngern und er sagt zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und er haucht sie an und offensichtlich ist es damals auch passiert. So, sie haben den Heiligen Geist empfangen und trotzdem sagt Jesus in dieser Zeit zwischen der Auferstehung und Pfingsten, er sagt zu ihnen, bleibt in Jerusalem, bis ihr durchdrungen werdet, bis ihr durchnässt werdet, untergetaucht werdet im Heiligen Geist und dann seid ihr bereit, loszurennen. So, also sie sollten jetzt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann sollten sie ihren Dienst tun. Und Jesus sagt es an einer anderen Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein für mich in ganz Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist das Ziel, was Jesus hatte mit diesem Heiligen Geist. Er sagt, ihr werdet diese Kraft empfangen, diese Erfüllung im Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, ihr werdet die Geistestaufe empfangen und dann werdet ihr ganz seltsame Leute sein, die abgehoben einen Meter über dem Boden schweben und sich irgendwie ganz seltsam verhalten und wo die Leute dann bloß den Kopf schütteln und sagen, was sind das für komische Heilige? Sondern die Auswirkung des Heiligen Geistes ist, dass Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meinen Namen bezeugen vor den Menschen. So, die Taufe im Heiligen Geist, die gibt uns offensichtlich eine Ausrüstung mit Kraft. Die macht uns zu wirkungsvollen Zeugen Jesu. Die Geistestaufe ist nicht heilsnotwendig. Es gibt genügend Christen, die einen Anfang gemacht haben mit Jesus, die vermutlich nicht geistgetauft sind, die nicht erfüllt sind im Heiligen Geist und die trotzdem gerettet sind. Und einer unserer Pfingstväter in Deutschland, Reinhold Ulonska, hat über die Geistestaufe mal gesagt, die Geistestaufe ist kein Rangabzeichen oder ein Orden, sondern eine Ausrüstung zum Dienst. Auch der geistgetaufte Charismatiker kann als Mensch unangenehm auffallen. Die Erfahrung heiligt ihn nicht. Also mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, heiligt ihn nicht, sondern drängt ihn zur Heiligung. Und das ist das, was ich so wichtig finde, dass wir das verstehen, dass das, was von Gott von uns möchte, ist nicht so, wir bekehren uns und dann ist gut und dann können wir uns in unserem Sessel zurücklehnen. Oder wenn du dann eben Pfingstler bist, du bekehrst dich, dann lässt du dich taufen und dann bekommst du noch die Geistestaufe und dann kannst du in Zungen reden und dann kannst du dich zurücklehnen und deine himmlische Herrlichkeit abwarten. All das, was da passiert, dass wir uns bekehren, hat einen Grund. Nämlich, dass wir die Verbindung zu Gott wiederherstellen, nicht von ihm getrennt sind, nicht die Ewigkeit in der Verdammnis verbringen müssen. Dass wir uns taufen lassen, hat einen Grund, nämlich dass wir nach außen bekennen, dass wir ein neues Leben angefangen haben und dass wir jetzt Jesus nachfolgen. Und die Taufe im Heiligen Geist, die hat einen Grund, die hat ein Ziel, nämlich dass wir ihm richtig dienen können und dass wir effektive Zeugen Jesus sind. Und das Interessante ist, dass einer der wichtigsten Punkte bei diesem effektiven Zeugnis ist etwas, was wir vielleicht nicht notwendigerweise mit der Erfüllung im Heiligen Geist in Verbindung bringen würden. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in eine Kirche geht, wo Ekklesia dran steht. Nein. Die Leute werden erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, wenn wir uns als Erwachsene haben taufen lassen. Sagt er auch nicht. Oder die Leute werden uns erkennen daran, wenn wir die richtige Lehre haben. Was auch immer das dann sein mag. Auch das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, denn die Leute werden daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr in Zungen redet. Oder weil ihr Kranke heilt. Oder weil ihr eine Stunde täglich in der Bibel lest. Alles nicht. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und jetzt schaue ich in die Christenheit und schaue mir mal an, wie viel Liebe da herrscht untereinander. Und dann stelle ich fest, über all der richtigen Lehre und über all dem, was uns oft so wichtig ist, da haben wir eins vergessen. Nämlich, dass die Leute uns daran erkennen, dass wir Liebe haben. Und da kannst du Lehre haben und über Jesus reden und sonst irgendwas. Wenn das mit der Liebe nicht passt, dann werden die Leute ein fundamentales Problem haben mit dem, was wir sagen. Und das ist was, was der Heilige Geist in uns tut. Denn in Galater 5, Vers 22 und 23, die Bibelcracks unter uns, die werden das jetzt wahrscheinlich schon auswendig wissen, da schreibt Paulus, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe. Als erstes Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Und in Römer Kapitel 5, Vers 5, im zweiten Teil, da sagt Paulus, seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. So, wenn du Probleme hast, jemanden zu lieben, zum Beispiel deine Kinder, wenn sie mal wieder umgezogen waren, oder deinen Ehepartner, wenn er oder sie mal wieder nicht das tut, was du gerne hättest, oder deine Eltern, wenn sie gerade in einem schwierigen Alter sind, oder was auch immer. Wenn dir Liebe fehlt, dann gibt's eine Quelle, wo du diese Liebe herbekommen kannst. Du musst sie nicht selber machen, aber du musst, wir haben heute im Mitarbeitergebet vorher so eine Botschaft von Gott auch bekommen, da gibt's so Kanäle, durch die diese Liebe, dieser Heilige Geist fließen möchte zu uns. Und wenn diese Kanäle verstopft sind, dann funktioniert das nicht so. Aber da können wir hergehen und sagen, okay, Gott, ich möchte diese Kanäle freimachen. Ich möchte das, was dein Wirken aufhält in meinem Leben, ich möchte es rausschaffen. Ich möchte um Vergebung bitten. Ich möchte diese Kanäle wieder freipusten, damit dein Geist fließen kann. Und neben der Liebe und der Frucht des Geistes, die wir gerade gelesen haben, wir können ja heute hier keine ganze Bibelwoche darüber machen. Da gibt's auch die Gaben, die möchte ich am Pfingsttag natürlich auch nicht verschweigen. 1. Korinther Kapitel 12, da lesen wir in den Versen 8 bis 11. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Wenn du jetzt nicht ganz verstanden hast, um was es da geht und was es für Gaben im Einzelnen sind, ist nicht so tragisch. Das kann man nachlesen. Da kann man sich Wochen, Monate, Jahre Zeit nehmen, das alles richtig zu verstehen. Aber was du verstehen kannst heute Morgen ist, dass der Heilige Geist Gaben austeilt und dass du diese Gaben annehmen kannst. Jetzt gehen wir ganz kurz in die deutsche Sprache. Gaben. Was sind Gaben? Könnte man sagen, also modern würden wir vielleicht sagen Geschenke. So, das ist, Gaben kommt von geben. Jemand gibt etwas und das, was er dir gibt, ist eine Gabe. So, wenn wir hier von Gaben reden, vielleicht ist es bei uns manchmal schon etwas zu, man spricht so von Terminus Technicus, so ein feststehender Begriff, wo wir vielleicht gar nicht mehr wissen, was da eigentlich dahinter steht. Aber was Paulus hier eigentlich sagt, das ist, wenn der Heilige Geist anfängt, dich zu erfüllen, dann wird er was mitbringen. Seid ihr manchmal eingeladen zum Essen oder so? Manche von euch bringen da was mit. Also man kann Blumen mitbringen, kann eine Flasche Wein mitbringen oder irgendwelche Süßigkeiten. Oder wir sagen immer, wir sind geschenkt genug, wir bringen uns mit. Also wie auch immer, das sind Gaben, verstehst du? Und die gibst du dem Gastgeber. Und dann, wenn du da kommst, dann bringst du was mit. Und so ist es beim Heiligen Geist auch. Wenn der kommt und in dir Wohnung nimmt und wenn er dich anfängt zu erfüllen, dann bringt er was mit. Und wer sucht die Gabe raus? Derjenige, der kommt, oder? So, der Heilige Geist, der kommt in dein Leben und der Heilige Geist sucht sich raus und er denkt sich, ach, dem Karl Otto, für den hätte ich eine Gabe, ein Geschenk. Dem gebe ich das hier. Und dem Fritz, dem gebe ich das. Und der Isolde, gebe ich das. Und der Ilona, bringe ich das mit. Und das sucht der Heilige Geist raus. Und deswegen ist es nicht wichtig, dass wir jetzt uns vergleichen und sagen, was für eine Gabe hat der, was für eine Gabe hat die, warum kann ich das nicht, was der andere kann. Das ist nicht der Punkt. Der Heilige Geist gibt dir, und jetzt können wir es so rum sagen, eine Begabung oder ein Geschenk oder wie auch immer. Nicht deswegen, weil du so gut bist oder deswegen, weil du brav warst oder sowas, sondern er bringt es dir als Geschenk mit, als Gnadengaben, als Gaben, die du nicht verdient hast, sondern die Gott dir einfach so schenkt. Und diese Gaben, ich habe Vers 8 angefangen zu lesen, die Paulus hier aufzählt. Da könnte man sich jetzt noch darüber Gedanken machen, ob die Aufzählung vollständig ist oder ob das so beispielhaft ist. Auch nicht der Punkt heute Morgen, aber einen Vers vorher, nämlich im Vers 7, da schreibt er Folgendes. Wie auch immer sich die Gaben des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, und jetzt hör gut zu, sie sind zum Nutzen der ganzen Gemeinde bestimmt. Die Gaben, die wir bekommen, die Gott uns geschenkt hat, die sind dazu da, damit der Leib Christi, Paulus sagt, auferbaut wird. Damit der Bau Gottes wächst, damit das Reich Gottes wächst, damit das, was Gott hier auf dieser Welt tun kann, stärker und kräftiger wird. Ziel der Gaben ist der Einsatz zum Nutzen der Gemeinde oder dem Reich Gottes, wie auch immer du das formulieren möchtest. So, es geht bei den Gaben nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um sein Leib, um seine Gemeinde. Eine kleine Ausnahme ist vielleicht die Zungenrede, wo Paulus sagt, der, der in Zungen redet, der erbaut nicht die anderen, sondern er baut sich selbst. Aber auch wenn wir hier in der Pfingstgemeinde sind, es muss nicht immer um die Zungenrede gehen, können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Aber das ist eine Gabe, die uns allen, glaube ich, zur Verfügung steht, um was Gutes für uns selbst zu tun, um uns aufzubauen. So, es geht um die Verherrlichung Jesu und dabei können uns diese Gaben helfen. Und ich möchte euch so ein kleines Schlaglichter geben, euch so ein paar Gedanken geben, wie das aussehen kann. Stellt euch vor, ihr seid in unserem Seelsorgeteam. Da sind zurzeit, Martin, hilf mir, 6 Leute, sowas. Stellt euch vor, du gehörst da dazu und da kommt jemand in die Seelsorge und der erzählt dir, jetzt sage ich mal böse, die Story vom Pferd und du blickst überhaupt nicht mehr durch. Stell dir vor, Gott schenkt dir die Gabe der Prophetie. Und du hörst, was die Person dir sagt und plötzlich bekommst du von Gott eine ganz genaue Vorstellung von dem, was da eigentlich passiert. Vielleicht ist es was, was die Person gar nicht gesagt hat. Du siehst über all die Nebelkerzen, die da gezündet werden, das eigentliche Problem. Ich denke mir immer, wie schön und wie einfach könnte Seelsorge sein, wenn wir mehr die Gabe der Prophetie einsetzen könnten. Oder stellt euch vor, es würde sich in Laubheim rumsprechen, dass in dem Gebäude in der Zeppelinstraße nach dem Gottesdienst für Menschen gebetet wird, die krank sind. Und noch besser, die werden sogar gesund. Könntet ihr euch vorstellen, dass der eine oder andere Laubheimer, der momentan noch vielleicht ein bisschen kritisch dem gegenüber eingestellt ist, sagt, vielleicht sollte ich da mal vorbeigucken. Wir haben uns kürzlich über die Entstehung der Ekklesia unterhalten. Und man kann sich das heute kaum noch vorstellen, aber der Mann, auf den diese Bewegung zurückgeht, Hermann Zeiss, der hat in Ulm in der Donauhalle gepredigt. Also die alte Donauhalle, ich weiß nicht, wie man die vergleichen kann, aber die hatte damals schon mehrere tausend Plätze. Und obwohl man keine Werbung gemacht hat, war die Halle voll. Und die Leute sind scharenweise geheilt worden. Nicht in Afrika, nicht in Asien, in Ulm. Einen davon kennen die meisten von euch, Peter Schneider. der ist im zarten Alter von 9 Jahren von einer Herzkrankheit geheilt worden, wo die Ärzte gesagt haben, er wird die Pubertät nicht überleben. In der Zwischenzeit hat er, ich weiß nicht wie viele zig Jahre, im Grab des weisen Mannes in Afrika überlebt und lebt immer noch. Das sind so die großen Dinge. Leute, die gelähmt waren, die geheilt wurden. Und das hat die Leute angezogen. Und das ist was, wie unser Dienst effektiver werden kann. Ein Wort Erkenntnis im Gespräch mit deinem Nachbarn, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, was auch immer. Die Gabe des Glaubens. Das sind alles Dinge, die so praktisch und so hilfreich sind, wenn wir sie denn ausleben. Und ich möchte euch Mut machen. Paulus sagt mal, strebt, ach so, hier habe ich sogar, 1. Korinther 14, Vers 1, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede, sagt Paulus. Er hat vorher gesagt, der Heilige Geist teilt aus, wie er will, aber du darfst deinem Geist ja auch sagen, du, wenn du zu mir kommst, ich mag gern Moscherie. Du kannst mir zwar auch Mozartkugeln mitbringen, aber weißt du, die ich werde nicht bezahlt für die Marken, für die ich Werbung mache. Was auch immer das ist, aber du kannst sagen, ich würde mir das wünschen. Und dann kann es sein, dann bekommst du trotzdem eine Flasche Wein oder Blumen oder sonst irgendwas. Und dann sagst du auch, ja, jetzt bin ich aber enttäuscht. Du hast was anderes bekommen, das ist auch in Ordnung, das ist auch schön. Aber natürlich darfst du dir wünschen. Und manchmal bekommst du das, was du dir wünschst. Du darfst dich ausstrecken. Und wenn dieser Heilige Geist in dir wohnt, dann darfst du damit rechnen, dass er nicht mit leeren Händen kommt. Das ist nicht seine Art. Das machen wir vielleicht hin und wieder. Aber der Heilige Geist, der gibt uns Gaben. Und ich möchte euch Mut machen, euch nach diesen Gaben auszustrecken. Gaben, die uns selbst ein Stück weiterbringen, aber die vor allem die Gemeinde aufbauen, die das Reich Gottes aufbauen, die dazu dienen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen, die dazu dienen, um Jesus zu verherrlichen. Und jetzt haben wir zum Schluss natürlich viel über die Gaben geredet. Die Frucht des Geistes, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, wenn der Heilige Geist in dir Raum bekommt und du in dir dann solche Dinge wachsen wie Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Dann werden die Menschen um dich herum plötzlich feststellen, Mensch, mit der Person, da bist du richtig gerne zusammen. Die hat richtig gute Eigenschaften. Die ist freundlich. Wenn alles drunter und drüber geht, dann hat die einen Frieden, den du nicht erklären kannst. Und sowas wird auffallen und sowas wird uns helfen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir in die Richtung vorwärts gehen und dass wir einfach erwarten, dass der Heilige Geist in uns diese Veränderung bewirkt. Und das, was wir dazu tun können, ist, diese Kanäle frei zu machen, unser Herz einfach aufzumachen und zu sagen, Gott, fühl dich wohl in mir, breit dich aus. Wir haben mal in unserem Hauskreis, in unserer kleinen Gruppe, uns über dieses Tischgebet Gedanken gemacht. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und ich habe gesagt, ich mag dieses Gebet nicht. Also ich habe vorher gesagt, der Heilige Geist ist unser Gast und er kommt und bringt Geschenke mit. Also versteht mich nicht falsch. Das Gebet ist ja auch richtig gemeint und so. Aber ich finde, ich bete es nicht so gerne, weil Jesus ist nicht mein Gast. Wir haben mal so eine Aktion gemacht auf dem Marktplatz in Laubheim und hatten dann so Schilder, die wir hochgehalten haben und standen dann da und die Leute konnten uns darauf ansprechen. Und jemand von uns hat so ein Schild vor sich gehalten, da stand drauf, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Jesus ist nicht mein Gast. Er ist der Chef. Ich weiß, wie das gemeint ist und es ist besser, das so zu beten und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich gesegnet hast mit all diesen Dingen, aber ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Und das wünsche ich uns allen, dass Jesus der Herr ist in unserem Leben. Und ich mache sowas nicht so oft, aber heute möchte ich es gerne mal machen. Und ich möchte euch jetzt mal alle bitten, eure Augen zuzumachen. Und ich möchte uns miteinander herausfordern. Und zwar alle die Gruppen, die wir vorher genannt haben. Wenn du vorher festgestellt hast, ich bin ein natürlicher Mensch. Ich habe noch nie wirklich mit Jesus angefangen zu leben. Und ich möchte jetzt auch gerade diejenigen ansprechen, die nicht hier im Raum sind, sondern die uns über YouTube zuschauen. Du musst dich nicht ausgeschlossen fühlen. Du kannst genauso gut eine Entscheidung treffen, auch wenn du nicht hier bist. Und ich möchte dich bitten, wenn du so jemand bist, der sagt, ich bin ein natürlicher Mensch, aber ich möchte anfangen, mit Jesus zu leben, dann darfst du das Jesus gern jetzt in deinem Herzen sagen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn du magst, kannst du ganz kurz deine Hand heben, um das einfach deutlich zu machen. Ich möchte anfangen, ein Leben mit Jesus zu führen. Und wenn du gesagt hast, ich bin ein fleischlicher Christ, ich hab angefangen, mit Jesus zu leben, aber ich lasse mich nicht wirklich von seinem Heiligen Geist leiten. Ich treffe die Entscheidungen in meinem Leben eigentlich schon noch selber. Ich gebe Jesus eigentlich nicht so viel Raum in meinem Leben. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann möchte ich dich herausfordern, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Jesus, du sollst der Chef sein in meinem Leben. Ich möchte mich ganz bewusst neu dir öffnen, möchte das tun, was du von mir möchtest. Ich möchte mich deinem Heiligen Geist öffnen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Herzen und es jetzt einfach auch nochmal bekennen möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt auch deine Hand zu heben. Und wenn du einer bist, der sagt, ich bin ein geistlicher Christ, ich habe mich aufgemacht und ich möchte den Heiligen Geist in meinem Leben wirken lassen, dann darfst du jetzt dich freuen und sagen, das ist gut so, aber ich bleib dabei nicht stehen. Dann darfst du sagen, ich strecke mich noch mehr aus. Ich strecke mich aus nach mehr von dir, so wie wir es vorher gesungen haben. Und wenn du das möchtest, dann darfst du auch deine Hand heben und sagen, Jesus, ich strecke mich aus. Du streckst die Hand nicht zu mir aus, du streckst sie zu ihm aus und sagst, Jesus, ich möchte mehr von dir. Und ich weiß nicht, was du jetzt denkst und was du gerne haben möchtest, aber für all diejenigen, die jetzt ihre Hand gehoben haben bei einer dieser drei Fragen, möchte ich jetzt einfach beten. Und du kannst die Hand oben lassen oder runternehmen oder wie du das möchtest. Du kannst sie auf deinem Schoß öffnen, um so diese Offenheit für den Empfang dann auch deinem Körper zu signalisieren. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du gestorben bist für unsere Schuld und Sünde. Und ich danke dir, Herr, für all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben in ihrem Herzen, dass sie dir nachfolgen möchten. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ja in ihr Herz kommst, so wie du es versprochen hast, und dass sie merken, dass da eine Änderung passiert. Dass sie nicht nur eine Hand gehoben haben, dass sie nicht nur eine Entscheidung getroffen haben, sondern dass sie merken, da hat sich was verändert und mein Leben ist nicht mehr dasselbe. Und für all diejenigen, die diesen Anfang schon gemacht haben und die irgendwie stecken geblieben sind und die nicht wirklich ganze Sache gemacht haben und die jetzt feststellen, eigentlich bin ich so ein fleischlicher Christ, habe angefangen mit Jesus, aber ich habe es nicht wirklich durchgezogen. Ich möchte dich für alle bitten, die sich dazu zählen, Herr, dass du ihnen hilfst zu merken, wo die Verstopfung sitzt und ihr Herz dir zu öffnen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du ja wirklich offene Herzen schenkst, dass du auch offenbar machst, wo Hindernisse da sind und dass du zeigst, Herr, was verändert werden muss. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns dann auch wirklich die Kraft schenkst und das Durchhaltevermögen, eben nicht bloß jetzt am Sonntagmorgen unsere Hand zu heben, sondern das wirklich in unserem Alltag umzusetzen und auf dich zu hören, Herr, was du uns zu sagen hast. Und für all diejenigen, die sich ausgestreckt haben nach mehr von dir und die mehr von dir haben möchten, die Gaben des Geistes haben möchten oder die sich ausgestreckt haben nach Liebe, nach Freundlichkeit, nach Selbstbeherrschung, was es auch immer war, Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ganz neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns zu so einem Schwamm machst, Herr, und dass wir dich aufsaugen und wenn die Menschen uns anfassen, dass sie dann nasse Hände bekommen, dass sie was von dir mitbekommen, dass wir so eine Tropfspur des Segens hinterlassen und dass wir wirklich Menschen sind, die du gebrauchen kannst, um dein Evangelium, deine gute Botschaft weiterzusagen an die Menschen in unserem Umfeld. Und ich danke dir, Herr, dass du es gerne tun möchtest. Amen.